Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Wenn ihr euch fragt, wieso der jüngste US-israelische Angriff auf den Iran nicht erwähnt wird, wir haben den Podcast vorher aufgenommen. Darum reden wir auch nicht drüber.
Evangelika, was macht euch eigentlich noch Hoffnung?
Eine junge Frau, eine Politikerin, Ricarda Lang.
Okay, das überrascht mich. Ich habe noch ganz viele Fragen. Yves Egelin.
Für mich ist die Öffnung der wirtschaftspolitischen Debatte in der Schweiz und weltweit.
Die Antwort hingegen überrascht mich nicht. Ja, Krieg, Klimakrise, politische Polarisierung, es ist nicht unbedingt gerade einfach, den Blick nach vorne zu richten. In dieser Episode stellen wir uns die Frage, die wir uns eigentlich Anfang Jahr wollten stellen. Und zwar, was macht uns noch Hoffnung? Anfang Jahr ist noch ganz vieles dazwischen gekommen, wo die Frage gerade erledigt hat. Der Brand in Gromontana, der Überfall, der amerikanische auf Venezuela. Und darum machen wir das jetzt mit dem Frühlingsanfang. Und wir fragen, was bedeutet das überhaupt, hoffen? Und was gibt uns Hoffnung? Wo finden wir sie, wenn die Welt gerade so wenig Anlass dazu gibt? Über die Frage reden wir in unserer bereits 7. Folge von unserem Podcast. Wir, das sind Angelika Harecker, Yves Egelin und ich bin Elia Blühle. Und abonniert doch den Podcast abonnieren auf der Plattform von eurer Wahl, Spotify, Apple Podcast. Und ihr könnt den Podcast dort auch bewerten. Das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Das fänden wir auch sehr toll. Angelika, du hast gesagt, der Ricarda Lang macht dir Hoffnung. Kannst du vielleicht schnell erklären, wer Ricarda Lang ist?
Du hättest gedacht, ich sage Markus Söder, gell?
Ja, das hätte ich tatsächlich gedacht.
Das ist etwas für eine andere Folge. Nein, ja, Ricarda Lang.
Also mein Ziel ist, dass wir gerade alle checken, 2029 ist wirklich Crunchtime für die Demokratie.
So.
Da geht es um alles. Und entweder wir reißen uns jetzt zusammen oder wir verlieren das Ding.
Wir sind auf der einen Seite eigentlich in der inhaltlichen Position oft viel vorsichtiger geworden. Ja, nicht anecken, ja, niemand auf die Füße treten. Ne? Und auf der anderen Seite kulturell deutlich verhärteter. Also mit wem redet man eigentlich? Wo darf man sich hinsetzen? Wessen Meinung findet man noch legitim? Und mit wem will man überhaupt noch zuhören? Und ich habe für mich gedacht, eigentlich muss man es ja genau umdrehen. Ich glaube, Politiker sollten eine klare eigene Position haben, aber sie sollten offen sein, mit wem sie drüber reden.
Ricarda Lang war Co-Chefin von den Grünen in Deutschland. Jahrgang 1994, sie ist von ihrem Amt zurückgetreten im November 2024. Das war so in einer ganz krisenhaften Zeit von der deutschen Politik. Und ich glaube, wieso dass sie mir Hoffnung gibt, das hängt so mit den Umständen von dem Rücktritt zusammen. Sie ist zurückgetreten nach einigen verlorenen Wahlen von den Grünen. Sie hat müssen zurücktreten. Und sie ist fast gleichzeitig zurückgetreten wie der Kevin Kühnert. Das ist so das zweite, Anführungszeichen, junge politische Talent von Deutschland gewesen. Und für mich, so ganz subjektiv, die zwei Rücktritte zusammen, das ist so ein Moment gewesen, wo ich dachte, hey, fuck.
Das wollte ich gerade sagen, das erstaunt mich. Also ich habe beide auch persönlich kennenlernen dürfen. Kevin Kühnert habe ich ganz am Anfang von seiner grossen, neuen politischen Karriere in Berlin getroffen, zum Interview. Und Ricarda Lang habe ich getroffen, kurz nachdem sie zurückgetreten ist. Und nachdem ich Ricarda Lang getroffen habe, in einem Podium in Zürich, und ich muss sagen, hui, das geht also überhaupt nicht gut aus. Die zwei grossen, jungen Hoffnungsträger sind weg. Was bedeutet das? Und mich hat das jetzt nicht mit sehr viel Hoffnung erfüllt.
Genau, nein. In dem Moment war es echt so in der Hoffnungslos gewesen. Weniger, weil ich mich mit diesen beiden so politisch extrem verbunden gefühlt habe, aber weil ich mich durchs Alter verbunden gefühlt habe mit denen. Also es war wie gewesen, die Jungen sind jetzt weg. Wirklich so ein bisschen, die verlassen das Schiff.
Wie alt sind sie denn ungefähr?
Ja, eben, sie ist Jahrgang 1994. Jetzt müssen wir das rechnen, sie ist einfach ein bisschen jünger wie ich.
Wie alt bist du?
Muss ich das jetzt sagen?
Nein, musst du nicht.
Ja, gut, okay. Ich bin kein Kind von den 90er Jahren, um die Klammern noch schliessen, die wir auch schon geöffnet haben in diesem Podcast. Nein, ich bin 35. Das heisst, sie ist halt, ja, eine von uns, habe ich das Gefühl. Und sie ist wieder zurück. Und das ist, was mir Hoffnung verleiht. Sie ist, finde ich, das politische Comeback vom letzten Jahr. Weil sie ist zurück auf eine ganz neue Art, sehr befreit, sehr selbstkritisch mit sich selber, mit den etablierten Parteien, mit ihrem politischen Lager. Und das finde ich recht toll.
Hast du ein Beispiel für das?
Sie hat ein Buch geschrieben, zusammen mit dem Stefan Mau. Das ist ein Soziologe in Deutschland. Das heisst «Umbruch». Und das ist ein sehr interessantes Buch mit interessanten Anekdoten drin. Etwas, woran ich mich erinnere, ist, dass sie erzählt, wie es doch immer so sei, dass PolitikerInnen am Wahlabend, jetzt von den etablierten Parteien, wenn sie verloren haben, so etwas sagen wie, ja, wir sind enttäuscht, wir hätten unsere Politik einfach besser müssen erklären, bla bla bla. Und das ist ja etwas, wo wir alle permanent sehen, auch irgendwie checken, ja, es ist halt bla bla bla. Und dann sagt sie in dem Buch einfach, hey, ja, können wir einfach mal aufhören damit? Es ist doch irgendwie blöd, weil es sagt im Zwischenton, eigentlich haben wir nichts falsch gemacht. Wenn wir es besser erklärt hätten, dann wären die Leute besser informiert gewesen und dann hätten sie schon richtig gewählt. Und das finde ich neu, das finde ich erfrischend.
Und was schlägt sie denn als Alternative vor, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne schauen?
Ja, ehrlicher sein in der Politik.
Aber sagen das nicht alle?
Ja, das stimmt, das sagen alle. Und man muss auch sagen, das Buch ist jetzt nicht ein politisches Programm. Wenn man das liest, dann lässt man ihr eigentlich beim Denken zu, beim Nachdenken über Politik, über die Zeit, wo wir drin sind und wie wir da angekommen sind. Und ich finde schon, die Ehrlichkeit hängt zusammen mit dem menschlich Sein und Bleiben in der Politik. Das sagt sie wie, es ist einfach extrem schwierig aus eigener Erfahrung als Parteivorsitzende.
Also wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde hier gerade als Parteivorsitzende sitzen, dann könnte es sein, dass während ich mit euch rede und die Frage beantworte, ich eigentlich schon so einen Film in meinem eigenen Kopf mitlaufen habe. Okay, welche Aussage davon wird auf Social Media rausgezogen und total skandalisiert? Was macht die Bild-Zeitung draus? Was sagen Leute in meiner eigenen Partei? Und was sagt der politische Gegner? Und dieser Film wird dann natürlich auch super schnell zu einer Schere, also dass ich anfange, floskelhafte Sachen zu sagen. Manchmal haben mir Leute rückgemeldet bei Interviews, ey, es klingt so, als ob du willst, dass man am Ende der Antwort sich einfach gar nicht mehr an die Frage erinnern kann, statt halt die Frage wirklich zu beantworten. Und das hat sich für mich total geändert in den letzten anderthalb Jahren. Wahrscheinlich zum einen, weil ich ein Amt aufgegeben habe, das heißt nicht mehr in dem Maß im Fokus stehe, aber auch, weil ich dann gemerkt habe, als ich das mal anders gemacht habe, ey, was ist das Schlimmste, was passieren soll? Also ja, es werden sich mal Leute drüber aufregen. Das passiert eh, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. Du kannst nie vorsichtig genug sein, um keinen Fehler zu machen. Du kannst halt einfach nur verdammt langweilig werden. Und dann ist mir aufgefallen, in gewisser Weise sind das auch Mauern im eigenen Kopf, also die man sich so aufgebaut hat, Ängste und Scheren, die man sich da selbst reingeschnitten hat. Und die Scheren einfach mal wegzuwerfen, hat mich total befreit. Und bisher geht es mir damit sehr viel besser und habe ich das Gefühl, erreiche ich damit auch politisch sehr viel mehr, als ich es mit den Scheren habe.
Das mag ich mich noch erinnern, wo ich mit dir auf dem Podium. Wir haben rund ein zweistündiges Gespräch in Zürich. Und das ist mir geblieben. Inhaltlich ist mir gar nicht so viel geblieben, muss ich sagen. Es ist ja schon eineinhalb Jahre her. Aber was mir wirklich geblieben ist, ist so, Politiker-Interview ist sehr oft eine sehr undankbare Aufgabe, weil sie sehr oft die gleichen Sachen sagen, kaum von ihren vorbereiteten Statements abweichen. Und Ricarda Lang war einfach sehr ehrlich gewesen. Und ich habe wie nie das Gefühl gehabt, ich muss sie jetzt aus der Reserve rauslocken, weil sie selber aus ihrer Reserve rauskommt. Und das habe ich auch sehr inspirierend gefunden. Das habe ich toll gefunden. Obwohl ich jetzt politisch nicht überall auf der gleichen Linie bin wie sie. Du wahrscheinlich auch nicht, oder?
Nein, aber eben zum Beispiel sagt sie ja im Nachhinein, wenn sie Interviews von sich selber anhört oder sich anschaut, wo sie noch Parteivorsitzende war, dann hat sie das Gefühl, da rede ich ein Roboter. Sie sei in Interviews gegangen, wirklich mit dem Ziel, oder habe Fragen angefangen zu beantworten mit dem Ziel, dass man wirklich am Ende von ihrer Antwort nicht mehr weiss, was die Frage war.
Es ist eigentlich auch ein Vorschlag, wie man Politik neu könnte denken, wie man als Politikerin oder Politiker auch könnte sein. Und ich glaube, es gibt ja sehr oft auch so eine ganz klare Vorstellung, wie hat ein Politiker, eine Politikerin ausgesehen, wie hat sie zu reden. Und das finde ich interessant, dass du sagst, oder so, ich finde, das ist ein ganz neuer Vibe, um ein modernes Wort zu brauchen, wie sie auftreten und so auch bis zu einem gewissen Grad all die Vorstellungen brechen. Und das finde ich auch hat etwas Hoffnungsvolles.
Oh mega, und eben, es zeigt nach vorne.
Yves, du hast uns gewarnt, es wird nerdig.
Nein, ich glaube nicht, dass es unbedingt nerdig wird. Das ist vielleicht der erste Reflex, den viele Leute haben.
Okay, was macht dir Hoffnung?
was mir Hoffnung macht, ist die Öffnung von der wirtschaftspolitischen Debatte. Und das klingt in dem Sinn nerdig, als man könnte denken, ja gut, also die Welt irgendwie fliegt uns um die Ohren und ich interessiere mich irgendwie für die wirtschaftspolitische Debatte.
Was heisst
aber
das?
Aber aus meiner Sicht ist eigentlich, wie das Wirtschaftssystem, das wir drin sind, ist eigentlich das, was unsere Welt eigentlich formt. Und ich habe 20 Jahre als Wirtschaftsjournalist eigentlich damit verbracht, das System, wie soll ich sagen, kritisch anzuschauen oder auch zu kritisieren. Und was immer der Frust war, ist, dass man eigentlich gar nicht können gross darüber reden. Also es hat gar keine Debatte gegeben. Egal, ob man das System positiv findet oder nicht, aber es hat gar nicht wirklich eine Diskussion gegeben. Und es hat ja schon vor 10, 20 Jahren jetzt viele Leute gegeben, die gesagt haben, Moment schnell, ich meine, es ist nicht alles schlecht am Neoliberalismus, aber sehr viele Entwicklungen werden uns in eine Welt führen, die wir nicht wollen. Also, ich meine, die Ungleichheit, die heute offensichtlich ist, die ganze Machtkonzentration vom Monopol, aber auch die Entdemokratisierung, die man hat, in dem, dass sich halt im Standortwettbewerb eigentlich wirtschaftspolitisch nicht mehr wahnsinnig viel Luft ist, um überhaupt Reformen zu machen, weil man halt diszipliniert wird, quasi von Unternehmen, die nach verschiedenen Standorten wählen können.
Und wieso hat es denn die Debatte nicht gegeben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wir haben das schon mal beim Podcast über Alkohol diskutiert. Oder ich glaube, der Neoliberalismus hatte eine unglaubliche Anziehung gehabt. Es war ein System, das eigentlich die individuelle Emanzipation hat versprochen. Und es war wie so, dass man eigentlich die Zeichen der Zeit nicht hat verstanden, wenn man das System kritisiert. Und ich bin als junger Student, anfangs Nullerjahr, bin ich wirtschaftspolitisch an einem völlig anderen Ort gewesen. Also ich habe das sehr stark auch mitgedreht oder hat die Argumente geglaubt.
Das ist ja noch interessant. Du bist ja relativ spät, wie wir letzte Woche bei einem Mittagessen erfahren haben, du bist ja relativ spät eigentlich zu der Wirtschaft gestossen. Oder dein Interesse ist relativ spät entstanden. Was war eigentlich damals der grosse Auslöser für dich, dass du sagst, aber das war nicht ein wahnsinnig attraktives Thema gewesen. Ich kann mich auch noch erinnern, ich habe mir auch lange überlegt, soll ich Wirtschaft studieren? Und dann dachte ich, oh Gott, nein. Und was war für dich der Auslöser gewesen, dass du gesagt hast, mal, ich mache das jetzt?
Ja, also jetzt ohne allzu gross auszulegen, ich habe in meinem Studium habe ich immer zwei Richtungen gehabt. Das eine war Wirtschaftspolitik, die mich interessiert, und das andere war der ganze Osten. Mhm. Und eigentlich habe ich im Journalismus angefangen als Nahostverantwortlicher, bin dort rumgereist und es war eine extrem gute Zeit gewesen. Und dann kam die Krise 2008, also die globale Finanzkrise. Und ab dann habe ich plötzlich gemerkt, dass eigentlich die wirtschaftspolitischen Fragen, die mich schon immer interessiert hatte, eigentlich immer virulenter werden oder immer wichtiger. Und das war eigentlich wieder der Punkt gewesen, wo ich gemerkt habe, jetzt nehme ich die Schiene.
Und du hast vorher gerade gesagt, du hast die Erzählungen von den frühen Nullerjahren, du hast die auch mitgetragen. Und irgendwann ist es ja dann offenbar zu einem Bruch gekommen für dich, wo du gefunden hast, hey, die Debatte ist zu eng, es braucht eine Öffnung von dieser Debatte. Was war für das der Auslöser gewesen, ab Finanzkrise?
Ja, also Zweifel sind wir natürlich schon vor der Finanzkrise gekommen, aber die Finanzkrise hat schon sehr, sehr viele Fragen plötzlich aufgeworfen. Mhm. Plus, es sind auch ganz viele Leute, die eher rechts waren, die die Fragen aufgeworfen haben. Das ist inzwischen wieder ein bisschen vorbei, aber es gibt Aussagen, oder zum Beispiel von Alan Greenspan, langjähriger Notenbankchef in den USA, der nach der Finanzkrise hat gesagt, eigentlich habe ich bin ihrer falschen Ideologie angehangen. Also es hat dann eine unglaubliche Öffnung gegeben, die sich aber dann ein bisschen wieder geschlossen hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, sind wir an einem Augenblick, wo eigentlich das System, also die wirtschaftspolitischen Dogmen der letzten 30 Jahre, eigentlich ein bisschen im Sinkflug
sind. Und wieso? Was ist passiert, dass sich das gerade verändert?
Ja, weil ich glaube, dass es wie ein neues Gegenprojekt gibt. Also Trump ist so wie der offensichtlichste Auswuchs von dem. Eine Gegenbewegung, die eigentlich, würde ich sagen, das System, das wir in den letzten 30 Jahren haben, ein bisschen versucht, die Zukunft zu retten. Also in dem, dass man zwar zum Beispiel Steuersenkungen weiterhin macht, die eine umverteilende Wirkung gegen oben haben, aber das zum Beispiel mit Zoll verbindet, um auch Leute, die in den letzten 30 Jahren nicht wahnsinnig viel von diesem System hatten, um die Leute an sich zu binden. Und ich glaube, was man im Moment hat, ist eine wirtschaftliche Spaltung, die auf der einen Seite eben das Projekt, ich sage jetzt mal, von Trump, also eine Fortführung von den letzten 30 Jahren mit anderen Mitteln, würde ich jetzt mal sagen, mit Zoll und so weiter. Und da komme ich zur Hoffnung. Oder? Was man oft nicht sieht oder was oft ein bisschen vergessen hat geraten, ist, dass man auf der anderen Seite eine gewisse Öffnung von der wirtschaftspolitischen Debatte hat, im Sinn, dass zum Beispiel der Mamdani, der neue Bürgermeister von New York, oder, sagt, wir haben eine Krise von der Kaufkraft. Und ich würde behaupten, dass vor 10 Jahren so ein Mensch in der Schweiz als halber Kommunist wäre verschreien worden. Und jetzt plötzlich merkt man, dass eigentlich ganz viele sagen, ja, stimmt vielleicht sogar. Oder? Also man hat die Inflation gehabt, die Leute haben zu wenig Geld im Portemonnaie. Anderes Beispiel, die Schuldenbremse. Also die Schuldenbremse war ein Dogma, das man in den letzten 30 Jahren, das hat man nicht können diskutieren. Und jetzt kommt plötzlich der CDU-Bundeskanzler Friedrich Merz und sagt, alle Armeeausgaben an der Schuldenbremse vorbei, plus 500 Milliarden Euro für Klima und Infrastruktur. Also ich könnte fast unendlich mit so einem Beispiel weitergehen. Das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, es gibt eine gewisse Öffnung, einen gewissen radikalen Pragmatismus, ja, eine Anerkennung, dass das Wirtschaftssystem nicht nach so reinen Prinzipien läuft, sondern dass das Wirtschaftssystem eigentlich eine sehr komplizierte Maschine ist, wo man eigentlich sehr pragmatisch muss diskutieren und sich überlegen, wo geht man schrauben. Und das Schrauben an verschiedenen Orten, das ist wie 20 Jahre lang, hat man nicht über das können diskutieren. Und ich glaube, das hat sich geändert. Das gibt mir Hoffnung.
Angelika, macht dir das auch Hoffnung?
Die Öffnung der wirtschaftlichen, ja, genau, Debatte? Oh Gott.
Du musst auch nicht darauf antworten, wenn du nicht möchtest. Schweigen ist auch eine Antwort.
Darf ich da vielleicht noch schnell etwas einhaken? Weil ich habe das Gefühl, dass zwischen deiner Hoffnung und meiner Hoffnung tatsächlich irgendeine Verbindung besteht.
Nee, jetzt, ich bin mega gespannt.
Ja, das, was du von der Ricarda Lang hast gesagt, dass man so in der Politik einfach so geschliffene Sätze macht und nicht wirklich eine Überzeugung überbringt und den Leuten sagt, wenn ihr nicht für uns seid, dann müssen wir es euch besser erklären. Ich glaube, das ist etwas, jetzt ohne wollen dir sagen, dass du die gleiche Haltung in wirtschaftspolitischen Themen hast wie ich. Aber ich glaube, das ist etwas, wo ich auch sehr stark das Gefühl hatte in den 90er und 0er Jahren. Also man hat das System, das anfangen zu bröckeln und die Leute plötzlich eben auch rechtsnationale Bewegung hat gewählt, hat man einfach immer gesagt, ja, wir müssen es einfach besser erklären. Und ich glaube, von dem ist man jetzt abgekommen. Man akzeptiert, dass es andere Rezepte braucht und nicht nur andere Floskeln, um das zu erklären.
Aber Elia, sag doch du jetzt mal noch, was macht denn dir eigentlich Hoffnung?
Auf diese Frage habe ich gewartet. Hey, wo soll ich anfangen? Okay, Anfangsjahr bin ich ja als Reporter unterwegs in Gromontana und ich glaube, wer nicht da war, kann sich nicht vorstellen, wie sich das angefühlt hat. Ihr mögt euch alle erinnern an das schreckliche Unglück. Wir haben unsere Hotelzimmer etwa 50 Meter weg von dieser Bar Le Constellation, wo der schreckliche Brand passiert ist. Und es war alles extrem gedrückt. Also unsere Rezeptionistin im Hotel hat verbrühlte Augen gehabt. Das war so eine Art Jugendherberge. Also wir sind davon ausgegangen, dass viele von diesen jungen Menschen, die in dieser Bar ums Leben gekommen sind, auch Hotelgäste gewesen sind, tatsächlich. Und das hat sich alles sehr komisch angefühlt auch. Und ich bin dann an die Trouffier gegangen in Martigny, etwa eine Stunde von Gromontana weg. Und das war auch ein extrem komisches Setting gewesen, weil man ist in das Martigny reingekommen. Es war extrem grau gewesen. Ich bin dann zu dieser grossen Messehalle gelaufen. Es hat hochgerüstete Polizei gehabt überall, weil der ganze komische Ort Martigny ist total abgesichert gewesen, weil der französische Präsident Emmanuel Macron gekommen ist. Und dann kommt man in die Messehalle. Die Journalistinnen und Journalisten sind abgetrennt gewesen von dieser Trauerfeier. Und wir haben das alles über so einen grossen Screen können verfolgen. Und was wir dann tatsächlich, und jetzt komme ich zum Hoffnungspunkt,
ja,
was wir
hoffen. Ich denke, das kommt nicht mehr. Ja, im dunkelsten Stunde.
Ich weiss, ich rede gerade ein bisschen viel. Aber jedenfalls habe ich ganz vorne Platz genommen, in dem Journalistenzentrum, vorne die grosse Leinwand, wo wir die Trauerfeier können verfolgen. Und nebenan hat es einen serbischen Journalist gehabt. Das habe ich anhand von seinem Badge gesehen. Und der serbische Journalist hat mir Hoffnung gemacht.
Wieso?
Ich möchte euch das so vorstellen. Es ist ein Raum voller Journalistinnen und Journalisten. Und da hockt der Typ neben mir, der sieht aus wie so ein Bär. Wir sahen schnell mal einen Mann, sieht aus wie ein Bär, aber er hat wirklich ausgesehen wie ein Bär. Er hat für eine serbische Zeitung gearbeitet und hat so in seinen Laptop reingekackt. Er hat gesehen, man muss so einen Live-Ticker bedienen, also live berichten, was dort gerade passiert. Und dann kommt die Rede von Matthias Reynard, der Walliser Staatsrat.
Je le fais bien sûr au nom du gouvernement que je représente, le gouvernement Wallisan. Mais je le fais aussi en tant qu'être humain. Tout simplement. Je veux vous dire, nous sommes avec vous. Avec vous, maman, papa, frère, sœur, grands-parents, famille, amis, amoureux, camarades de classe. Depuis cette nuit du 1er janvier, il ne s'est pas passé un seul instant, pas une seule minute sans que nous ne pensions à vous.
Das hat alle in diesem Raum extrem berührt, das haben wir gemerkt. Und dann kommen die drei jungen Menschen, die geredet haben, die die Nacht miterlebt haben auf dieser Bühne.
Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Elle continue de se battre pour ce en quoi elle croit. Oui, il reste encore tellement à faire, tellement de choses à réparer, à reconstruire, à rêver autrement. Mais nous voyons aussi des jeunes qui se lèvent, qui refusent d'abandonner, qui se battent pour ceux qui les fait vibrer. N'oubliez jamais pourquoi vous vous battez, n'oubliez jamais pour qui vous vous battez. Et tant que le soleil brille, profitez de chaque instant, aussi fragile soit-il. On ne peut pas ajouter des jours à la vie, mais on peut ajouter de la vie au jour.
Ich verfolge das ganz gebannt und irgendwann schaue ich zu dem serbischen Journalist über, der ganz stoisch in seinen Laptop hineinhackt und ich sehe, wie so ihm zu Tränen übers Gesicht laufen, während er tickert. Jetzt muss man wissen, Journalistinnen und Journalisten, die so für Anlässe berichten, das sind oft Leute, die versuchen, eine gewisse Distanz zu wahren zum Berichtungsgegenstand. Weil sonst hält man das irgendwann nicht mehr aus, weil man sehr viel Trauer miterlebt. Ich habe dann so Taschentücher übergeschoben, wir haben kein Wort miteinander geredet, haben wir kurz zugenickt und dann hat er weiter auf seinem Laptop gehackt. Ganz stoisch, keine Bewegung in seinem Gesicht, aber es laufen ihm einfach Tränen runter. Und dann schaue ich mich um in diesem Raum und ich sehe lauter Journalistinnen und Journalisten, Männer wie Frauen, mit feuchten Augen. Weil das ist so ein berührender Moment gewesen. Und wir haben doch später in unserem Reportage zu Gromontana geschrieben, bei Gromontana so konkret und fassbar und nah können wir alle fühlen. Und das ist das, was ich in diesem Raum in diesem Moment erlebt habe. Und der serbische Journalist neben mir, wie er da sitzt, seine Arbeit verrichtet, das hat mich mit Hoffnung erfüllt, weil seit langem wieder mal habe ich das Gefühl gehabt von einer kollektiven Emotion.
Also Menschlichkeit. Menschlichkeit erfüllt dich mit Hoffnung.
Ja, oder? Ja. Und es ist nicht so, es ist eben nicht die naive Zukunftshoffnung, ja, es kommt ja schon alles gut, sondern so die Hoffnung auf die vorbehaltslose Verbundenheit. Dass man in dem Moment gemerkt hat, so, man versetzt sich in dem Moment in die Eltern, die in diesem Saal sitzen. Und das ist einfach unfassbar traurig. Und dass wir in so einem Moment die Emotionen können spüren und auch uns anlassen können und die auch öffentlich zu zeigen, ich glaube, da drin liegt eine sehr grosse Kraft. Und vielleicht, um es so ein bisschen auszuführen, oder? Ich glaube, für Mächtige und Autokraten ist ein hoffnungsvolles Menschenbild auch immer sehr bedrohlich. Weil es bedeutet eben immer auch, wir sind eben keine egoistische Menschen. Wir sind eben keine Tiere, die quasi nur ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern wir können uns in andere Menschen hineinfühlen. Wir müssen nicht von oben ab kontrolliert, reguliert oder irgendwie in einer Form dressiert werden. Wir stehen in Verbindung zueinander. Und das habe ich jetzt seit langem wieder mal gespürt und das hat mir sehr gut getan, mich mit Hoffnung erfüllt.
Es ist einfach auffällig, dass es wirklich, dass du die Hoffnung findest an dem so schlimmen Ort. Also und dann noch an der Trauer vier.
Mhm. Und ich glaube, dass wir uns die Frage stellen, die jetzt noch Hoffnung. In guten Zeiten ist es immer einfach Hoffnung zu haben. Oder? Dann ist es oft so die utopische Zukunftshoffnung. Also so in 60er, 70er Jahren vom letzten Jahrhundert hat man ja oft so die fliegenden Autos und so die grossen Städte, so die grossen technischen Zukunftsutopien. Und ich habe das Gefühl, die sind jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, auch bei mir selber. Hoffnung ist für mich nicht mehr so fest an die Zukunft geknüpft, wie das bei mir auch vielleicht noch als junger Mann war. Wo ich einfach gedacht habe, ja, es wird einfach immer alles besser. An das glaube ich eigentlich nicht mehr. Angelika, du hast vorher die Frage schon gestellt, oder? Wir haben jetzt drei verschiedene Blicke auf das Thema, auf die Frage, was macht das eigentlich Hoffnung? Und ich würde gerne die Frage stellen, wieso braucht es denn in Zeiten wie jetzt überhaupt Hoffnung? Was bedeutet das eigentlich? Wieso brauchen wir genau so Erlebnisse, wie wir sie jetzt gerade beschrieben haben?
Also ich glaube, wir brauchen Hoffnung, weil wenn man ohne Hoffnung keine Vorstellung davon hat, wie die Sachen gut oder zumindest besser können werden können. Ich glaube, wir brauchen Hoffnung als Antrieb. Also mir kommt die berühmteste Rede von der politischen Geschichte in den Sinn.
Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream.
Martin Luther King, I have a dream.
That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, that all men are created equal.
Du brauchst wie eine Vorstellung, wie könnte es denn sein, eines Tages. Und ich glaube, auch Hoffnung ist ein Schutzmechanismus. Also so, weil die Realität halt manchmal auch echt schlimm ist, bis unerträglich. Mhm. Wenn man das so im ganz Privaten oder im Leben anschaut. Also wenn du, du bekommst eine Krebsdiagnose, dann hast du natürlich, also dann ist das extrem schlimm, aber du hast die Hoffnung, dass die Therapie wird anschlagen. Wenn die erste Therapie nicht anschlägt, hast du Hoffnung, dass die zweite wird anschlagen. Und selbst wenn es irgendwann so ist, dass du eigentlich die Hoffnung auf Überleben musst aufgeben, dann hast du ja trotzdem noch Hoffnung. Mhm. Dann hast du Hoffnung, dass Sterben irgendwie gut wird. Mhm. Oder wenn du gläubig bist, dass es irgendwie weitergeht. Mhm. Oder dass es deinem Kind wird gut gehen, ohne dich. Also ich glaube, Hoffen ist einfach etwas Unmenschliches. Mhm. Ich glaube, es macht uns zu Menschen.
Wenn ich noch etwas darauf ergänze, ich bin grundsätzlich sehr einverstanden mit dir. Ich glaube, es geht vielleicht sogar noch weiter, dass Hoffnung nicht nur ein Fernziel ist, sondern der Daniel Graf hat mal einen sehr schönen Essay bei uns geschrieben. Ich glaube, der hat geheißen, warum Hoffnung politisch ist.
Genau, ja. Unser Arbeitskollege Daniel, genau, Graf, Republik, genau. Feuilletonist.
Genau. Und ich bin kurz vor dem Podcast, habe ich mich erinnert, dass ich etwa vor wahrscheinlich 20 Jahren das letzte Mal irgendwie Ernst Bloch gelesen habe. Also ein politischer Philosoph gewesen, wo ich dem zumal sehr anziehend habe gefunden und ihn eigentlich heute immer noch anziehend finde. Und seine Idee ist, die ich sehr richtig finde, oder seine Idee ist, dass Hoffnung nicht etwas Passives ist. Also man hofft, dass es gut kommt, sondern die Hoffnung ist etwas auch sehr aktivierend. Hoffen heisst nicht einfach zurücklehnen und die Arme verschränken, sondern hoffen, es braucht wie eine Arbeit, eine Hoffnung. Also es ist etwas, wo einem überhaupt antreibt. Und ich glaube, das ist gerade in Zeiten, wie wir jetzt haben, umso wichtiger, weil es ganz viele Sachen gibt, die uns Angst machen.
Ich hoffe nicht auch, darf ich schnell einhaken? Die hat gesagt, wir sollen das ein bisschen mehr unterbrechen im Podcast. Darum mache ich das jetzt schnell. Der Daniel Graf hat ja geschrieben, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas Gutes kommt, sondern Klarheit zu sehen, wofür es sich kämpfen lohnt. Und ich finde das einen extrem schönen Satz und ich glaube, er hat sehr viel Wort in sich. Und ich glaube, in Zeiten wie jetzt, und ich glaube, wir drei alle haben so etwas auch noch nie erlebt, ich frage oft ältere Menschen, hey, das, was wir gerade erleben, ist das neu für euch? Weil ich bin immer mit der Idee aufgewachsen, so, es wird eigentlich immer alles besser und es kommt dann schon alles gut. Und viele sagen dann, hey, nein, das ist im Fall auch neu für mich. Also zum Beispiel meine Eltern, sogar meine Großmutter, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, die sagt, so, das fühlt sich gerade wieder sehr bedrohlich an. Und ich glaube, etwas, was ich bei mir gerade spüre und was mir Hoffnung gibt, ist so eine gewisse moralische Klarheit, wo ich vorher in den letzten 20 Jahren nie so hatte. Ich habe das immer suspekt gefunden. So dass, wofür muss man kämpfen und wofür lohnt sich das Kämpfen? Als Journalist bin ich immer sehr skeptisch, wenn Leute so etwas sagen. Und Angelika, du hast das in der letzten Folge gesagt. So, wenn ich zum Beispiel sehe, was in den USA gerade passiert, dann weiss ich, das ist falsch. Wenn ich sehe, was in Gaza passiert, weiss ich, das ist falsch. Und dort habe ich nachher sehr, sehr viel Klarheit drin. Und das hat für mich etwas Hoffnungsvolles. Im Sinne von, ich weiss mit grosser Überzeugung, in meiner Arbeit als Journalist zum Beispiel, wo ich hinschauen muss.
Also es ist mobilisierend dann praktisch.
Es ist etwas mobilisierend. Und es durchsetzt bis zu einem gewissen Grad auch die Zweifel, wo natürlich immer noch sehr wichtig ist. Also ich möchte überhaupt nicht sagen, dass Zweifel schlecht ist. Aber es führt zu einer gewissen Ruhe. Ich habe zum Beispiel, nachdem Donald Trump gewählt wurde, viele Leute haben sich so aufgenommen mit dem Handy in den sozialen Medien und gezeigt, wie sie brüllen. Ich bin nicht traurig gewesen, sondern ich habe so gefunden, jetzt habe ich Klarheit. Jetzt weiss ich, eigentlich was zu tun gibt. Und das hat für mich etwas Hoffnungsvolles.
Ja, ich würde vielleicht so noch ergänzen. Oder man muss ja auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht alles immer nur schwarz sieht. Oder? Es gibt, und das ist das, was ich auch sagen wollte, mit dieser wirtschaftspolitischen Entwicklung, Es gibt verschiedene Bewegungen auf dieser Welt. Es gibt die Welt, die uns jeden Tag in den Medien gezeigt wird, mit dem Trump und so weiter. Und dann gibt es all die Demonstrationen, die man zum Beispiel hat in den USA für Demokratie, Menschenrechte und so weiter. Es gibt so viele Leute auf dieser Welt, die man sieht, die eben genau, wie du hast gesagt, einen gewissen moralischen Kompass haben, die in eine völlig andere Richtung kämpfen. Und ich glaube, dort müssen wir, und das ist vielleicht etwas, was mir Hoffnung gibt, oder? Also, wir müssen uns auch bewusst sein, dass der Trump nur eine Seite von der Weltentwicklung ist. Und es ist echt relativ offen, was sich durchsetzt. Mhm. Eben, ich habe es noch gesagt, also wirtschaftspolitisch sehe ich auch sehr, sehr viele positive Entwicklungen, die man heute sieht. Es ist wie vor 10 Jahren, ist es nicht allen klar gewesen, dass wir Hunderte von Milliarden auf dieser Welt brauchen, um in den Kampf gegen die Klimakrise zu investieren. Mhm. Heute ist das Common Sense, ein Wissen.
Das würde ich beziehen.
Ja. ich würde behaupten, es ist Common Sense im Sinn, dass es kaum jemand würde bestreiten würde, wie du im Übrigen hast geschrieben, selbst unser Umweltminister Rösti nicht, der hat gesagt, es bräuchte eigentlich mehr Geld. Mhm. Ob man es dann macht, ist dann eine völlig andere Frage, völlig einverstanden.
Ich habe eine allerletzte Frage an euch, und zwar, habt ihr irgendwelche Quickfixes für, wenn ihr selber traurig seid oder leer seid oder eben hoffnungslos? Was macht ihr denn?
Ich muss sagen, ich bin selten traurig. Ich bin kein sehr glücklicher Mensch.
Good for you, würde ich sagen.
Ja, aber was ich habe, ist ein gewisses bedrücktes Gefühl. Also insbesondere muss ich sagen, seit der zweiten Wahl von Trump habe ich sehr oft so eine gewisse Bedrücktheit. Und was mir hilft, ist, da kommen wir wieder zur Musik. Also es ist heute weniger Reggae, aber ich höre sehr, sehr viel Musik. Also mindestens eine Stunde pro Tag, manchmal sind es so 2 oder 3.
Was hörst du so?
Oh, was ich höre.
Hast du noch einen grossen Musiktipp?
Nein, also ich habe eine sehr, sehr grosse Bandbreite, aber es geht von altem Jazz, McCoy Tyner, über Aretha Franklin, Donny Hathaway, bis zu irgendwelchem Hip-Hop aus den 90er Jahren, Tupac, bis zu heutigen R&B-Charts, ist eigentlich alles dabei.
Okay, ich würde sagen, wir müssen bald mal Runde gute Fragen machen zu einem Musikthema.
Das fände ich sehr gut, ja.
Genau. Dann bin ich in der Ferie dann.
Angelika?
Ich habe nicht so eine Strategie, die ich immer mache, aber ich muss sagen, ich habe das ja vielleicht offenlegen, ich war ja skeptisch gewesen, dass man in dieser Folge die Frage stellt, was gibt euch Hoffnung, weil ich ehrlicherweise im ersten Moment gedacht habe, fällt mir dann gar nicht ein. Und meine Erfahrung ist jetzt aber, hey, wenn man sich mal also einfach wirklich kurz Zeit nimmt und sich ernsthaft Gedanken macht, sich die Frage stellt, dann kommen einem ja mega viele Sachen in den Sinn. Also nur machen wir das halt eigentlich nie. Sprich, ich glaube, das ist eigentlich ein Quick Fix, wenn man traurig ist. Einfach sich fragen, hey, was stimmt mich denn hoffnungsvoll?
Was machst du, Elia, wenn du traurig bist?
Boah, ich muss ja zugeben, ich bin sehr oft auf YouTube unterwegs und auf YouTube gibt es so Fairplay Compilations von Leute, die im Sport etwas machen, wo unter Fairplay läuft.
Also nicht Kanadier im Girling.
Nicht Kanadier und Kanadierin im Girling. Sie haben beide ein bisschen beschissen. Und zum Beispiel, um ein Beispiel zu erzählen, haben wir Olympia geschaut?
Nein.
Es hat einen Moment gegeben, den ich euch schnell möchte zeigen. Ich habe das hier auf meinem Laptop. Ich habe das jetzt schnell auf.
Die hören das. Jetzt Kevin Fiala was abbekommen. Oh ja, oh, der bleibt liegen.
Schweizer Eishockey-Mannschaft. Ich schaue eigentlich nie Eishockey, weil mir immer alles viel zu schnell geht. Nur wegen der Olympiade schaue ich am Eishockey. Und in einem von diesen Spielen gegen Kanadier hat der Schweizer Eishockey-Spieler Kevin Fiala hat sich schwerstens verletzt.
Das linke Bein. Ja. Das ist knickt voll ab, der Wilson voll drauf.
Und dann ist das da passiert.
Und schau dir das an, die Kanadier allesamt auf dem Eis. Allesamt sind sie auf dem Eis. Ist was das für eine Persönlichkeit ist. Ja. Dieses Bild hier sagt alles darüber aus.
Und In diesem Video sieht man, wie die kanadischen Eishockey-Spieler allesamt auch von der Ersatzbank auf das Spielfeld gehen, während der schwerverletzte Kevin Fiala abtransportiert wird und quasi mit ihren Schlägern so aufs Eis schlägen, um ihm Respekt zu zollen. Und so etwas macht mich auch unglaublich glücklich, weil Sport ist so kompetitiv, gerade Eishockey, ich meine, die prügeln sich die ganze Zeit. Und es hat aber Platz für so einen Moment und das gibt mir immer wieder so ein bisschen die Hoffnung auf die Menschheit zurück. Und das finde ich etwas sehr Schönes.
Ja, das geht mir kalt den Rücken runter, was jetzt da Kanadier noch gemacht haben.
I have a dream.
Für mich ist es die Öffnung von der Wirtschaft.
Ey, es klingt so, als ob du willst, dass man am Ende der Antwort sich einfach gar nicht mehr an die Frage erinnern kann.
Sorry.
So,
also. Nein, komm du zuerst. Komm, ich komme nicht schon mit dem Nerd-Ding am Anfang. Wirklich.
Können wir das einfach drinnen lassen? Genau so, wie der Yves sagt, wir können nicht am Anfang mit dem Nerd-Ding.
Ja.
Also gut. Evangelika, merci vielmals für die Folge. Es hat Spass gemacht mit euch. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Wir gehen wieder zurück und arbeiten mit einem positiven, hoffnungsvollen Blick auf die Welt. Das war die neueste Folge vom Republik-Podcast «Gute Frage». Diskutiert haben der Yves Wegelin, Angelika Hardegger und ich, Delia Brülle. Produziert hat der Podcast Laura Bachmann. Alle Empfehlungen, alle Bücher und Texte, die wir im Podcast erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple etc. etc. Und natürlich sind wir auch immer sehr dankbar, wenn ihr den Podcast auch weiter empfehlt. Wir freuen uns auch immer auf Feedback. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an audio@republik.ch oder gerne auch eine Sprach- oder Textnachricht an 079 507 6059. Und ich wünsche euch einen guten Frühlingsanfang. Danke, Yves und Angelika.
Danke.
Merci dir. Ja, tschüss zusammen.
Bis zum nächsten Mal.